Elisabeth von Tadden, die berührungslose Gesellschaft. Es ist doch verrückt. Wir kennen heute mehr Fakten über die wohltuenden Wunder der Berührung als jemals zuvor. Wir waren noch nie so entschlossen, aufzudecken und zu ahnden, wenn Menschen gegen ihren Willen berührt werden. Und wir hatten noch nie so viel privaten Rückzugsraum, um uns freiwillig für oder gegen die Nähe zu anderen Menschen zu entscheiden. Gleichzeitig berühren wir uns gegenseitig im Alltag weniger denn je. Immer mehr Menschen leben in Single-Haushalten, während sie sich nach echter Nähe sehnen. Viele stürzen sich auf der Suche nach Liebe in ein Dating-App-Date nach dem anderen. Andere schwitzen im Fitnessstudio für den perfekten Körper, ohne jemals wirklich mit sich zufrieden zu sein. Wie passt das alles zusammen? Diese Blinks gehen diesen Widersprüchen auf den Grund. Sie zeigen, warum all das letzten Endes mit unserer ganz natürlichen Verletzlichkeit zu tun hat. Sie offenbaren, wer oder was uns nötigt, in allen Lebenslagen Stärke zu markieren und warum das unser Miteinander vergiftet. Blink Nummer 1. Wir Menschen haben ein gespaltenes Verhältnis zu Berührungen. Stell dir vor, jemand, der dir nahe steht, streichelt dir sanft die Wange. Was spürst du? Zuneigung, Trost oder gar Erregung? Und jetzt stell dir vor, jemand Fremdes fasst dir ungefragt ins Gesicht oder an den Po. Was fühlst du? Empörung, Scham, Wut? Eine winzige Berührung kann Nähe erzeugen und Liebe ausdrücken. Sie kann aber auch Grenzen überschreiten und Gefühle verletzen. Wie ist das möglich? Zunächst einmal sind Berührungen überlebensnotwendig. Wir Menschen können nicht ohne Körperkontakt gedeihen. Es gibt Sinne, die bis zu einem gewissen Grad verzichtbar sind. Blinde und Gehörlose können eingeschränkt, aber selbstbestimmt leben. Der Tastsinn hingegen ist absolut unabdingbar. Besonders beklemmende Beweise dafür stammen aus erschütternden Zusammenhängen. Die grausamen Versuche des Stauferkaisers Friedrichs II. Zeigten bereits im 13. Jahrhundert, dass Neugeborene die ersten Monate nicht ohne körperliche Nähe überleben. Und auch ältere Kinder, die nicht berührt werden, verkümmern, selbst wenn alle anderen körperlichen Grundbedürfnisse wie Nahrung und Obdach gedeckt sind. Weit über diese basalen Bedürfnisse hinaus haben zärtliche Berührungen überhaupt eine ganz erstaunliche, gesundheitsfördernde Wirkung. Wir lernen bereits im Mutterleib, warme und weiche Berührungen als etwas Positives zu erleben. Studien haben wiederholt gezeigt, dass Körperkontakt schon im frühen Kindesalter die Stressresistenz erhöht. Berührungen beruhigen die Nerven und lösen körperliche Spannungen. Das stabilisiert das Immunsystem und kann sogar entzündungshemmend wirken. Besonders bei älteren Menschen helfen Berührungen, Anspannungen und Ängste zu lösen. Außerdem wird bei angenehmem Körperkontakt das Glückshormon Oxytocin ausgeschüttet, was wiederum den Blutdruck senkt. All das zeigt, wie sensibel wir auf Berührungen reagieren. Diese Empfänglichkeit macht uns natürlich auch verletzlich. Wir haben die beeindruckende Fähigkeit, visuelle sowie akustische Reize nahezu vollkommen ignorieren zu können, aber ein Berührungsreiz bleibt niemals unbemerkt. Egal wie schwach er ist, unser Abwehrsystem reagiert darauf innerhalb von Millisekunden und entscheidet, ob er Gefahr darstellt oder nicht. Und genau hier liegt der Hund begraben. Wir haben ein wahnsinnig feines Gespür dafür, ob eine Berührung gut für uns ist oder nicht. Je bewusster wir uns dieser Grenze sind, desto stärker wollen wir sie schützen. Das kann aber auch bedeuten, dass wir uns überängstlich in die Isolation zurückziehen, die uns eine zunehmend individualistische Gesellschaft als Möglichkeit bietet. Blink Nummer 2. Die Moderne versagt dabei, das menschliche Bedürfnis nach Nähe zu befriedigen. Die Berliner Taz titelte 2016 provokativ: Unsere moderne westliche Gesellschaft sei hoffnungslos unterkuschelt. Die Anspielung ist klar. Im hektischen Takt des digitalisierten Alltags sei immer weniger Zeit und Gelegenheit für körperliche Nähe, die wir jedoch alle so dringend benötigen. Ist da was dran? Absolut. Wir berühren einander weniger und seltener denn je. Das mag zwar gewisse zivilisatorische Vorteile haben und zum Beispiel unserem Wunsch nach der Bewahrung unserer Intimsphäre gerecht werden. Es hat aber auch Schattenseiten. So deuten Statistiken darauf hin, dass der Oxytocinspiegel im gesamtgesellschaftlichen Durchschnitt sinkt. Das hat direkte Auswirkungen auf unser körperliches und seelisches Wohlbefinden. Bei Berührungen geht es nämlich um weitaus mehr als nur Lust und Begierde. Wir Menschen sind Herdentiere. Der Wunsch nach sozialer Anbindung gehört zu unseren physiologischen Grundbedürfnissen. Und nur direkte körperliche Nähe kann unser natürliches Verlangen nach Zärtlichkeit und Geborgenheit erfüllen. Eine einzige liebevolle Umarmung versichert uns eindrücklicher als 1000 Worte, dass wir nicht alleine sind. Besonders alte Menschen erfahren mit der körperlichen Berührung eine existenzielle Vergewisserung, die dem Gefühl des Verlorenseins entgegenwirkt. Der eingangs erwähnte TAZ-Artikel spielt nun darauf an, wie der technologische Fortschritt unser Zusammenleben verändert. Die Digitalisierung bewirkt, dass wir Menschen einander seltener von Angesicht zu Angesicht begegnen, sondern unsere sozialen Beziehungen stattdessen eher über PC und Smartphone pflegen. Das Problem dabei liegt im wahrsten Sinne des Wortes auf der Hand. Ein Skype-Gespräch und eine WhatsApp-Nachricht können zwar gigantische Distanzen verkürzen, sie können aber nicht die biochemischen Wunder ersetzen, die eine einzige Berührung vollbringt. So kommt es, dass die digitalisierte Körperlosigkeit ganz neue zivilisatorische Blüten treibt. Das Bedürfnis nach physischem Kontakt geht nämlich nicht zurück. Es bricht sich nur anders Bahn. Gerade in den Großstädten floriert das Geschäft mit der einvernehmlichen Berührung. Die Wellnessbranche boomt, Massagen und Ganzkörperbehandlungen stehen hoch im Kurs. Bei Kuschelpartys und Seminaren zahlen die Teilnehmer stattliche Summen, um sich nach festen Regeln gegenseitig zu berühren. Auch die stetig steigende Zahl der Haustiere spricht dafür, dass sich die Menschen nach Gesellschaft und Berührung sehnen. Allein zwischen 2010 und 2015 stieg die Zahl der in Deutschland gemeldeten Haustiere von 23 auf 30 Millionen. Die schöne neue Welt scheint es den Menschen also schwerer zu machen, eines ihrer wichtigsten sozialen sowie physiologischen Grundbedürfnisse zu stillen. Der Blick in die Vergangenheit zeigt aber, dass unser Verhältnis zum Körper schon lange vor dem 21. Jahrhundert äußerst paradox war. Blink Nummer 3. Das hehre Ideal körperlicher Unversehrtheit steht oft im Kontrast zur brutalen Realität. Die historische Moderne hat ein ausgesprochen ambivalentes Verhältnis zum Körper. Einerseits entwickelte sich die physische Unversehrtheit im Zuge der Aufklärung erstmals zum Menschenrecht. Auf der anderen Seite war das 20. Jahrhundert mit zwei Weltkriegen, dem Holocaust und zahlreichen anderen Konflikten das blutrünstigste in der Geschichte. Wie geht das zusammen? Zunächst einmal war der Gedanke der körperlichen Unversehrtheit eine geradezu revolutionäre Errungenschaft. Der moderne Europäer richtete seinen Blick im Zuge der Aufklärung erstmals verstärkt nach innen. Der Mut, sich zu den eigenen Gedanken und Gefühlen zu bekennen, war der Ausgangspunkt für den Wunsch nach einem freien und selbstbestimmten Leben. Die Aufklärer forderten, die persönliche Empfindsamkeit auch auf andere Menschen auszuweiten. Der kategorische Imperativ wurde zum Kern eines neuen Empathiebegriffs. Die eigene Freiheit musste enden, wo sie die des Nächsten beschnitt. Es entstand eine Kultur des Mitgefühls, in der man sich empörte, wenn andere Menschen durch Gewalttätigkeit verletzt wurden. Die französischen Revolutionäre gaben diesem Gleichheitsgedanken Ende des 18. Jahrhunderts sogar Rechtscharakter. Die Verfassung und die Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte von 1789 sprachen jedem Bürger erstmals ein formales Recht auf Leben zu. Daraufhin erhielten 1791 zunächst die lange Zeit verfolgten Juden offiziell Bürgerstatus. 1792 wurden diese Rechte auch auf Arme und Besitzlose ausgeweitet. 1794 schaffte Frankreich schließlich formell die Sklavenhaltung ab. All das las sich gut. Die Verschriftlichung der Menschenrechte schien wie der nächste logische Schritt nach der Entdeckung des Mitgefühls. Dabei standen diese noblen Ideale immer wieder im Kontrast zur Realität. Europa war nämlich nicht nur die Wiege der Aufklärung, sondern auch Dreh- und Angelpunkt der brutalen Kolonialisierung. Die Diskrepanz zwischen Anspruch und Wirklichkeit hätte kaum makaberer sein können. Die französischen Schiffe, die unzählige Afrikaner als Sklaven nach Amerika verschleppten, trugen Namen wie Voltaire oder Liberté. Die Gewalt war aber auch zu Hause auf dem alten Kontinent weiterhin präsent. Während sich die Denker und Lenker die Werte der Aufklärung in dicken Lettern auf die Fahnen schrieben, waren unzählige Menschen nach wie vor körperlicher sowie emotionaler Gewalt ausgeliefert. Vor allem der von Männern. Die Prügelstrafe für Kinder war beispielsweise bis weit ins 20. Jahrhundert hinein normal und vollkommen legal. Und in Deutschland wurde die Vergewaltigung in der Ehe erst 1997 per Gesetzesbeschluss verboten. Können also wenigstens mittlerweile alle Menschen frei darüber entscheiden, welche Art von Berührung sie erfahren möchten? Blink Nummer 4. Der Körper kann nur dort geschützt werden, wo seine Verletzung erkannt wird. Gewalt in der Kindererziehung wurde in Deutschland erst im Jahr 2000 so richtig verboten. Der Bundestag verabschiedete das Gesetz zur Ächtung von Gewalt in der Erziehung gegen die Stimmen von CDU und CSU. Jetzt fragst du dich vielleicht, warum so spät? Weil wir Menschen bis heute darüber streiten, was Gewalt bedeutet. Weil die Grenze zwischen angenehmer und verletzender Berührung offenbar noch immer verhandelt werden muss. Die körperliche Unversehrtheit ist seit der Aufklärung ein Thema. Sie steht in Deutschland seit 1949 im Grundgesetz. Und trotzdem dauerte es bis 1997 und 2000, bis körperliche Gewalt gegen Frauen und Kinder innerhalb der Familie unter Strafe gestellt wurde. Die Kluft zwischen Anspruch und Wirklichkeit geht also weit auseinander. Rein ideell betrachtet geht der Schutz der physischen Intimsphäre mittlerweile sehr weit. Für die US-amerikanische Philosophin Martha Nussbaum ist die körperliche Unversehrtheit untrennbar mit der Entfaltung der Persönlichkeit verbunden. Jeder Mensch habe das Recht darauf, seine intimen und sexuellen Erfahrungen selbstbestimmt und freiwillig zu machen. Der Schutz dieser Unversehrtheit sei eine der wichtigsten Aufgaben politischer und rechtlicher Institutionen. Nussbaum entwickelte dafür das Konzept der Bodily Integrity, also der körperlichen Integrität. Jeder von uns habe das Recht auf ein gesundes Verhältnis zur eigenen Sexualität. Darauf, einvernehmliche und positive körperliche Erfahrungen zu machen und sich in Liebe und Trauer auf andere Menschen zu beziehen, ohne sich vor häuslicher oder sexueller Gewalt zu fürchten. Soweit die Theorie. In der Realität müssen noch immer viele Menschen um ihr Recht auf körperliche Unversehrtheit kämpfen. Noch immer sind unzählige Frauen rund um den Globus von häuslicher Gewalt betroffen, auch in Deutschland. Ob ihr Leid als Unrecht anerkannt wird, hat mit den Konventionen der jeweiligen Gesellschaft zu tun. Je sensibler eine Wertegemeinschaft in Bezug auf die körperliche Unversehrtheit ist, desto eher wird sie sichtbar. Der Schriftsteller Robert Seethaler beschreibt in seinem 2014 erschienenen Roman »Ein ganzes Leben«, wie alltäglich körperliche Gewalt gegen Kinder und Jugendliche im Österreich des 19. Jahrhunderts war. Sie war so normal und akzeptiert, dass niemand auch nur auf die Idee kam, deshalb Anzeige wegen Körperverletzung zu erstatten. Ähnliches gilt für Gewalt gegen Frauen und die männliche Macht über den weiblichen Körper. Ende der 1960er Jahre fand der Sexualforscher Volkmar Sigusch heraus, dass ganze 90% der sexuell aktiven Mädchen nicht aus eigener Lust mit ihren jungen Partnern schliefen. Und die Hashtag MeToo-Debatte zeigte erst 2018, wie alltäglich und meist unsichtbar sexuelle Belästigung in der westlichen Gesellschaft selbst heute noch ist. Blink Nummer 5. Der moderne westliche Mensch entscheidet selbst darüber, ob und wann er Nähe zulässt. In dem französisch-georgischen Film »Meine glückliche Familie« von 2017 flieht eine Mutter aus der hoffnungslos überfüllten Familienwohnung in Tiflis. Sie hält die unfreiwillige Nähe zu ihren Verwandten schlichtweg nicht mehr aus. Diese beklemmende Beengtheit, die die meisten von uns heute nur noch aus Spielfilmen oder Berichten über Extremfälle kennen, war früher in ganz Europa Normalität. Viele unserer Eltern und Großeltern hätten als Heranwachsende sonst was für ein eigenes Zimmer gegeben. Die meisten von ihnen mussten sich ihr Zimmer mit ihren Geschwistern teilen oder gleich mit der ganzen Familie. Der französische Soziologe Didier Eribon beschreibt in seinem autobiografischen Bestseller »Die Rückkehr nach Reims« von 2016, wie er als Kind im selben Bett wie sein Bruder schlief. Die vierköpfige Familie teilte sich viele Jahre lang ein und dasselbe Zimmer. Auch in Berlin lebten um 1900 noch 50% der Menschen in Kleinstwohnungen. In ganz Deutschland drängten sich Arbeiterfamilien auf engstem Raum. Mit Sicherheit hätten die Menschen auch damals gern mehr Platz und Privatsphäre gehabt. Aber die Zeiten waren prekär und die Mittel chronisch knapp. Kaum mehr als ein Jahrhundert später leben hierzulande nur noch vergleichsweise wenige Menschen in derart beengten Verhältnissen. Zu ihnen gehören zum Beispiel Wohnungslose, Mittellose und Geflüchtete, die ihre Privatsphäre auch heute noch in Gruppen- und Massenunterkünften mit vielen anderen Personen teilen müssen. Ansonsten aber kann sich das hierzulande heute kaum noch jemand vorstellen. 2018 betrug die durchschnittliche Wohnfläche in Deutschland 45 Quadratmeter pro Kopf. 41% aller Deutschen lebten zum Zeitpunkt der Erhebung in Single-Haushalten. Das ist deutlich mehr Beinfreiheit als 100 Jahre zuvor. Die räumliche Weite bringt neue soziale Freiheiten mit sich. Ohne den ökonomischen Zwang zur Enge können wir bewusst entscheiden, wann wir anderen Menschen nahe sind. Wer heute beim Couchsurfing kostenlos Fremde zu sich einlädt, tut das aus Lust an der Gastfreundschaft. Er kann die Distanz zu anderen Menschen aus freien Stücken überwinden und die Nähe sogar als Bereicherung erleben. Diese Lust an der Offenheit drückt sich auch in Zahlen aus. Einer Studie zufolge klingelten 1953 nur etwa 22% der Menschen bei ihren Nachbarn, um sich Butter oder Besen zu leihen. 2007 waren es laut einer ähnlichen Studie 51%. Und während 1953 nur 13% hin und wieder ihre Nachbarn einluden, waren es 2007 ganze 43%. So viel Privatsphäre und Rückzugsraum haben leider auch eine Kehrseite. Immer mehr Menschen schaffen es nicht mehr, die Distanz zu ihren Mitmenschen zu überwinden. Sie vereinsamen. Blink Nummer 6. Die Befreiung aus der Enge führt dazu, dass sich immer mehr Menschen einsam fühlen. Dass vielleicht bald die Hälfte der deutschen Bevölkerung alleine lebt, heißt natürlich nicht, dass sich all diese Menschen einsam fühlen. Viele von ihnen genießen den zuvor erwähnten Komfort, sich selbstbestimmt für oder gegen die Nähe anderer Menschen zu entscheiden. Schwierig wird es erst, wenn die Entscheidung nicht mehr in ihrer Hand liegt. Alleinsein kann bedeuten, sich selbst zu genügen, eins mit sich zu sein. Einsam fühlen wir uns erst, wenn wir die Distanz zu anderen nicht mehr aus eigener Kraft überwinden können. Oder anders, wenn wir die Nähe derer, die wir eigentlich gern bei uns hätten, nicht mehr ohne weiteres erfahren können. Entscheidend ist nämlich nicht die Quantität, sondern die Qualität unserer zwischenmenschlichen Beziehungen. Das ist eine der faszinierendsten Eigenschaften der Nähe. Eine einzige aufrichtige Berührung vermittelt Trost, Sicherheit und Liebe. Ohne diese Aufrichtigkeit fühlen wir uns einsam, unabhängig davon, wie viele Menschen um uns herum sind. Viele ältere Menschen zum Beispiel erleben die Zuwendung des Pflegepersonals nur als professionelle Routine, die die wohltuende Nähe ihrer Angehörigen in keinster Weise ersetzen kann. In vielen Fällen entsteht daraus ein trauriger Teufelskreis. Die einsame Person fängt an, die fehlende Nähe als Bedrohung zu empfinden. Diese Angst kann sich zu Enttäuschung und Verbitterung verwachsen. Die Betroffenen fühlen sich im Stich gelassen und können den Frust darüber nicht verbergen. Und dann stoßen sie bei den Besuchen ihrer Angehörigen genau die Menschen vor den Kopf, die sie eigentlich so sehr vermissen. Die Alterseinsamkeit ist aber auch jenseits der Pflegeheime ein Problem. Viele Senioren bleiben auch nach dem Tod ihres Partners bis ins hohe Alter in ihrer eigenen Wohnung. 2/3 der über 90-Jährigen leben noch immer in ihren vier Wänden. Durch die zunehmende Mobilität in der Gesellschaft leben ihre Kinder aber oft hunderte Kilometer entfernt und sind rein statistisch auch seltener dazu bereit, sich eigenständig um die Pflege der Eltern zu kümmern. Dabei gibt es durchaus gute Ansätze, um etwas gegen die Einsamkeit im Alter zu tun. Mehrgenerationenhäuser und sogenannte Senioren-WGs zum Beispiel sind interessante Versuche, die Bedürfnisse nach Privatsphäre und Geselligkeit zu verbinden. Sie werden bisher jedoch kaum staatlich gefördert. Blink Nummer 7. Unsere Körperlichkeit wird immer stärker von den Dynamiken des Kapitalismus beeinflusst. Es gibt heute aber auch Kräfte, die unsere Fähigkeit zur Nähe schon in weitaus jüngeren Jahren sabotieren. Das Fitnessunternehmen McFit zum Beispiel wirbt auf großen Plakaten mit Slogans wie »Nichts kann jemanden stoppen, der auf dem Weg zu sich selbst ist«. Das suggeriert zweierlei. Der Mensch auf dem Plakat ist noch nicht glücklich. Er versucht es aber zu werden, indem er seinen Körper stählt. Warum hat so eine Botschaft Erfolg? Solche Statements zeigen, wie leistungsorientiert unsere Gesellschaft ist. Wir leben in einer Zeit der konstanten Optimierung. Alles scheint mit jedem Update und Upgrade noch ein kleines bisschen besser zu werden. Das gilt auch für uns Menschen. Alles um uns suggeriert, dass wir immer noch klüger, kompetenter und schöner werden können, wenn wir uns nur ordentlich anstrengen. Schuld daran ist der kompetitive Grundcharakter des Kapitalismus. An den satten Märkten des Westens ist wirtschaftlicher Erfolg nur über zwei Wege möglich. Über die stetige Optimierung des Angebots oder die knallharte Reduzierung der Kosten. Beides setzt die erwerbstätige Gesellschaft unter Druck, denn der Subtext lautet, wer sich nicht selbst verbessert, bleibt auf der Strecke. In diesem Klima wird der Körper zur Waffe, zum Alleinstellungsmerkmal und materiellen Kapital. Er muss trainiert und für die uneingeschränkte Einsatzfähigkeit optimiert werden. Das Workout soll den Workaholics helfen, noch spritziger und schneller zu werden. Und in den Pausen dazwischen muss der Geist durch Meditation, Yogakurse und Thai-Massagen zur Ruhe kommen. Die Gesundheitsindustrie schreibt Rekordzahlen. Allein 2012 gaben die Deutschen 105 Milliarden Euro für Wellness- und Gesundheitsprodukte aus. Währenddessen helfen Seminare für Körpersprache den Teilnehmern, in den verschiedensten Lebenslagen selbstbewusst aufzutreten. Denn die Zeit ist knapp und der erste Eindruck zählt. Das lässt sich übrigens 1:1 auf die Liebe übertragen. Dating-Apps wie Tinder, Modetrends und Hochglanzmedien machen den Körper zur Ware und die Partnersuche zum Marktplatz. Je fitter und schicker man ist, desto höher sind die Chancen auf Sex, Liebe und Glück. In so einer Welt ist kein Platz für Verletzlichkeit. Dabei ist der menschliche Körper genau das, verletzlich. Der Optimierungswahn lebt von der Mär des Defizits. Wenn wir uns ständig verbessern müssen, sind wir in unserem gegenwärtigen Zustand offensichtlich nicht in Ordnung. So wird die Gier nach der Selbstaufwertung zur Selbstabwertung. Unser Körper darf nicht einfach sein, er muss immerfort werden. Theodor W. Adorno sagte einst, geliebt zu werden bedeute, schwach sein zu dürfen, ohne Stärke zu provozieren. Im Kapitalismus scheint hingegen Stärke zur Voraussetzung für Liebe geworden zu sein. Bedeutet das, dass längst alle Hoffnung verloren ist? Blink Nummer 8. Wir müssen uns gegen die digitale und kapitalistische Entkörperlichung wehren. All diese Faktoren bewirken, dass sich die Menschen in unserer Gesellschaft weniger berühren. Allem voran, der Kapitalismus sorgt mit seinem Optimierungswahn und Leistungsdruck dafür, dass wir uns in nahezu sämtlichen Lebenslagen gegenseitig als Konkurrenten begreifen, statt einander unvoreingenommen zu begegnen. Und dann wundern wir uns, dass der Umgangston verroht. All das schreit nach Widerstand. Danach, dass wir einander wieder mehr berühren und unser Miteinander mutig vor den Marktgesetzen schützen. Wir brauchen ein Bewusstsein für den Missstand und die Kraft, unser Zusammenleben anders zu denken. Doch woher soll der Antrieb kommen, wenn Politik und Wirtschaft nicht willens oder fähig sind, das Problem zu erkennen, geschweige denn zu adressieren? Die Antwort lautet wie so oft, von den Vor- und Andersdenkern unserer Gesellschaft. Am sichtbarsten wird der Mut zum Widerstand unter anderem in der Kunst. Philosophen, Aktivisten und Künstler schaffen es immer wieder, Visionen zu entwerfen und Alternativen aufzuzeigen. Ein Beispiel für einen zeitgenössischen Künstler, der sich mit der kapitalistischen Entwertung der Berührung beschäftigt, ist der deutsche Kabarettist und Autor Marc-Uwe Kling. Sein Roman Quality Land von 2017 zeichnet das dystopische Bild einer durch und durch kommerzialisierten Gesellschaft. In dieser Welt wird alles bewertet und überwacht. Die Menschen verabreden sich über eine App zum vertraglich geregelten Beischlaf und evaluieren anschließend die Performance ihres Geschlechtspartners. Dieses Rating wird in den Algorithmus eingerechnet, der den Usern ihre optimalen Sexpartner vorschlägt. Überhaupt alles in dieser Gesellschaft folgt einer einzigen übergeordneten Logik. Was nicht mehr verwertet und optimiert werden kann, wird entsorgt. Einzig die Hauptfigur Peter scheint sich dieser Verwertungslogik zu widersetzen. Er sammelt defekte Maschinen, die ihre Daseinsberechtigung verloren haben, wie etwa einen Sexdroiden mit Erektionsstörung. Und er liebt eine Frau namens Kiki, obwohl ihm das keine App vorschreibt. Die beiden bilden den tapferen, unangepassten Widerstand innerhalb der Gesellschaft. Die Geschichte ist eine eindringliche Metapher dafür, dass wir uns dem Primat der Funktionsfähigkeit widersetzen müssen. Auch in der Philosophie und den Geistes- und Naturwissenschaften regt sich Widerstand. Der Heidelberger Philosoph und Mediziner Thomas Fuchs zum Beispiel verwehrt sich gegen die Vorstellung der völligen Beherrschbarkeit des Körpers. Der Körper sei von Natur aus verletzlich und dürfe unter keinen Umständen vom kapitalistischen Optimierungswahn verdinglicht werden. Er ist keine Ware, die verbessert und verhandelt werden darf. Er ist unsere kostbarste Naturressource. Wir müssen ihn also dringend schützen. So sehr wir uns auch dagegen wehren, wir sind und bleiben sterblich, unvollkommen und verletzlich. Daran müssen wir uns erinnern, um die Stärke zu finden, Schwäche zu zeigen. Dann können wir auch endlich anfangen, wieder liebevoll und solidarisch miteinander umzugehen. Das waren also die Blinks zu Die berührungslose Gesellschaft von Elisabeth von Tadden. Die Quintessenz sieht in etwa wie folgt aus. Wir brauchen Berührungen, um uns geborgen und mit anderen verbunden zu fühlen, lassen sie aber immer seltener zu. Wir ziehen uns aus Angst vor Verletzungen in die Rückzugsräume des Individualismus zurück. Wir schrauben an uns und unseren Körpern herum, weil wir das Gefühl haben, uns in allen Lebenslagen gegen andere durchsetzen zu müssen. Aber wenn alle nur noch Stärke markieren, geht unser Miteinander vor die Hunde. Wir müssen uns wieder trauen, zu unserer Verletzlichkeit zu stehen und einander vertrauensvoll zu begegnen. Was du konkret umsetzen kannst, geh auf echte, ganz altmodisch analoge Tuchfühlung. Leg dein Smartphone zur Seite und triff dich im echten Leben mit deinen Lieben. Nehmt euch Zeit füreinander und vor allem so oft ihr könnt in den Arm. So vergewissert ihr euch gegenseitig eurer Zuneigung und tut ganz nebenbei etwas für eure geistige und körperliche Gesundheit. Apropos sich Zeit füreinander nehmen. Wir sind gespannt und würden uns freuen zu hören, wie dir unsere Blinks gefallen. Schreib einfach eine E-Mail an remember@blinkist.com mit dem Titel Die berührungslose Gesellschaft als Betreff und teile deine Gedanken mit uns.